Also wie gesagt, der Geruchssinn ist der wichtigste Sinn, um die Psyche umzustimmen, weil das sofort auf unser Nervensystem wirkt und unsere Launen verändert. Ich habe hier noch ein paar andere Düfte mitgebracht, das Veilchenblütenwasser. Da ist wieder was Schönes dabei. Der Veilchenduft ist enthalten. Und noch ein paar andere Düfte. Falls hier dieses alte Gemäuer irgendwie stört, dann haben Sie jetzt diesen Veilchenduft. Und Hildegard von Bingen kennt natürlich auch die Duftprofile. Die habe ich Ihnen hier mal ermittelt. Das Räuchern ist ein uraltes Hilfsmittel, um die Psyche zu verändern. Und wir können das auch uns zunutze machen mit den Hildegard-Pflanzen, für die sie bestimmte Wirkungsprofile angibt auf die Psyche, auf das Gehirn. Zum Ersten habe ich hier das Geranium-Spray, Muskat-Bertram-Pelargonium, auch das Krippe-Spray genannt, ist im Krippe-Pulver enthalten und macht sofort eine Umstimmung, das merken Sie, wenn Sie es jetzt riechen, eine befreiende Wirkung. Aufgrund der Inhaltsstoffe sind die Essenzen dieser drei Pflanzen, die alle drei sehr stark auf das Nervensystem auch wirken, psychotrope Wirkung haben. Pelargonium die schwächste, Muskatnuss die stärkste psychotrope Wirkung und der Bertram eher auf das Blutsystem eine reinigende Wirkung. Da komme ich später drauf noch zurück. Das Thema ist viel zu umfangreich, um es in einer Stunde abzuhandeln. Der Vortrag ist eigentlich für 3, 4 Stunden konzipiert, vom Volumen her und vom Inhalt. Ich werde also immer springen, das darf Sie nicht stören, weil wir müssen ja irgendwann zum Abendbrot übergehen. Das ist das Anwendungsprofil dieses Geraniumsprays, sind virale Erkrankungen und demzufolge auch, wenn Sie es verwenden als Duftspray, als Raumspray, psychische Störungen, Beeinträchtigungen, die mit Virusinfektionen einhergehen. Die Rose und der Salbei sind ein Synergismus, sie werden zusammen verwandt. Der Salbei tröstet, die Rose erfreut. Und sie haben die Hauptindikation Jähzorn. Dieses Räuchermittel kann natürlich auch so verräuchert werden wie dort. Wahrscheinlich hat die Dame da, die jetzt dran sitzt, die stärkste Dosis. Wie wirkt das auf sie? Das ist die Erfolgsräuchermischung. Da ist übrigens auch Myrrhe drin. Und Zimt. Auf Zimt komme ich dann noch zu sprechen. Das ist hier nicht aufgeführt, kann aber auch zum Räuchern verwendet werden und wird auch verwendet. Im Übrigen können alle Pflanzen verräuchert werden. Warum? Das Räuchern ist ein Bindeglied zwischen materieller Welt und immaterieller Welt, weil das Räuchern Dampf ist, Gas, und es kommt sofort ins Gehirn. Es ist also nicht mehr fest, nicht mehr materiell. Und es ist schon seit Jahrtausenden schamanisch bei den alten Urvölkern, wird es für Rituale eingesetzt, zur Transformation von Energien und zur Bewusstseinserweiterung, auch zum Schutz. Viele Schutzräucherungen sind üblich, affirmierende Charakter. Und das beste Beispiel ist der Weihrauch. Seit dem 4. Jahrhundert nach Christus wird er ja in Kirchen verräuchert. Im Übrigen schon viel älter. Weihrauch hat bei Hildegard folgende Indikation: Er reinigt und füllt das Gehirn. Immer wenn Sie diese Textstelle finden, füllt das Gehirn auf, das finden wir auch bei Mandeln, bei anderen noch, dann ist es ein Mittel gegen konsumierende Gehirnerkrankungen wie Alzheimer, Morbus Alzheimer. Da wird ja das Gehirn ausgeleert, ne? Sterben ab, die Gehirnzellen, weil die Zellen nicht mehr richtig ernährt werden. Warum auch immer. Die Lilie ist. Wachsen auf dem Feld, ein altes biblisches Bild, erfreut das Herz des Menschen, macht positive Gedanken. Wie nennt man so ein Mittel? Es ist ein Gedankentransformator. Die Lilie erfreut das Herz, schreibt Hildegard. Und wenn Sie mal an der Lilie riechen, das ist sofort präsent, bestimmte Assoziationen sind da. Und es werden also mit Düften Gedanken in Ihr Nervensystem induziert, wie in eine Spule, in die Strom induziert wird. Und deswegen räuchere ich jetzt mit Ihnen, damit Sie das sich merken, am eigenen Leib schon jetzt erfahren, dass Sie das immer einsetzen können und sich mit auch der Räucherei beschäftigen sollen. Man könnte 50% aller Psychopharmaka einsparen, chemischen, wenn die Leute ein bisschen sich von dem alten Wissen noch was übrig hätten von früher, dass man räuchern kann eben. Ätherische Öle sind ein ähnliches Thema. Sie können natürlich, wie eben hier im Geraniumspray, auch die ätherischen Öle nehmen und sollten das dann selber ausprobieren. Im Übrigen ist alles auch ein Experiment mit Ihnen selber. Ich werde Sie im Vortrag in den Stand versetzen, diese Indikationsprofile, die Psychoprofile selber auch herauszufinden und weiterzuentwickeln. Jeder Mensch ist ein Hildegard-Forscher und so wie ich, sie können das auf ihre Art auch plötzlich zu neuen Erkenntnissen kommen. Wichtig ist immer, dass man, wenn man Hildegard-Forschung macht, den Text nimmt und ihn vergleicht mit eigenen Erfahrungen und auch modernen Forschungen, zum Beispiel Pharmakologien. Und dann kommen oft interessante Schnittmengen, Informationen raus, die so selbst nicht im Text stehen bei Hildegard, aber sich indirekt ergeben. So. Ja, das Thema Psychopharmaka der Hildegard von Bingen beginnt immer mit dem Inneren, der Psyche. Wir nehmen ja alles wahr über unser Inneres und die scheinbar materielle Ebene der Psychopharmaka ist das Außen. Die wirken zwar irgendwo auf unsere materiellen Dinge, den Hirnstoffwechsel ein, aber die ersetzen nicht die inneren Hausaufgaben. Denn die inneren Hausaufgaben kann Ihnen kein noch so wirksame Pille oder kein noch so wirksames Psychopharmakon abnehmen. Deshalb möchte ich Ihnen, das wäre wieder Thema für einen ganz anderen und eigenen Vortrag, nur kurz zwei wichtige Sachen auf den Weg geben, die für die inneren Hausaufgaben von Bedeutung sind. Das ist das eine, dass man geben soll und man kriegt wieder viel zurück. Das ist ein uraltes Prinzip und das hat der Dichter Rückert so schön ausgedrückt in dem Vierzeiler. Willst du glücklich sein im Leben, trage bei zu anderer Glück, denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück. Diesen ganz einfaches Gesetz, das können Sie jeden Tag einsetzen und anwenden. Es ist wirklich simpel und es bewährt sich immer wieder von Neuem. Und noch wichtiger eigentlich, was das erste Prinzip eigentlich enthält, ist das Prinzip der Imagination. Das ist also das größte Prinzip, um magische Prinzip oder auch nicht magische Prinzip, um Wirklichkeit zu verändern und Wirklichkeit zu erschaffen. Wo kommt das vor? Es hat viele Unterprinzipien. Eins davon ist das, was Jesus damit gemeint hat, dein Glaube hat dir geholfen. Das Prinzip der Imagination ist die Fähigkeit des Menschen, sich seine Realität zu erschaffen, sie sich vorzustellen. Die Fähigkeit zu visualisieren ist zum Beispiel ein Unterpunkt davon. Und diese Fähigkeit überhaupt dazu fähig zu sein, zur Vorstellungskraft, zur Willenskraft, ein Ziel zu haben, Zielklarheit, ist bei psychischen Krankheiten immer wieder stark beeinträchtigt. Der Mensch geht unter in bestimmten Zuständen, kann nicht mehr kreativ Imagination praktizieren. Man kann das aber trainieren, seine Gefühle auch jonglieren und auch seine Gedanken steuern. Diese Steuerungsfreiheit und Willensfreiheit, die muss wiederhergestellt werden, weil es das wichtigste Prinzip ist, auch zur Gesundheit der Psyche, und für ihre eigene Freude, für ihre Kreativität. Dieses Prinzip der Imagination ist übrigens auch im Placebo-Effekt enthalten, denn im Placebo wirkt nichts anderes als über das Prinzip der Imagination. Ihr Gehirn stellt sich etwas vor, weiß von etwas und kann im Grunde alles heilen. Alles ist über das Gehirn heilbar. Das Gehirn hat ja das Equipment. Es ist nur die Informationsübertragung gestört. Das sehen wir beim Krebs, das sehen wir bei Stoffwechselstörungen, Hormonsystemen, Zivilisationskrankheiten. Denn letztlich kann das Gehirn jeden erdenklichen Stoff herstellen, den es zu seiner Heilung bräuchte. Deswegen fängt die Heilung in Gedanken an und ist das Thema Psychopharmaka ein zentrales Thema. Ja, jetzt hatte ich hier diese Broschüre ausgeteilt über die 35 Tugenden und Laster, die bei Hildegard eine sehr wichtige Rolle spielen. Es gibt viele mögliche Transformationstechniken, wie man Negatives in Positives umwandeln kann. Das ist nicht Thema des Vortrags, deshalb werde ich das hier überspringen. Und Sie können ja da mal selber mitarbeiten. Auch die anderen Vorträge, die heute früh gelaufen sind, die weisen ja in die Richtung, wie man Zerstörungskräfte in Lebenskräfte umwandelt. Was bei den Psychopharmaka auch wichtig ist, und auch auf die Psyche übertragen wird, sind die 6 goldenen Lebensregeln nach Hildegard von Bingen, die nicht nur für den Körper gelten, für die körperliche Gesundheit, sondern auch die geistige Gesundheit. Zum einen, Lebensmittel sind Heilmittel auf 4 Ebenen. Kosmisch, spirituell, seelisch und geistig. Also immer die 4er, Simultanheilung. Diese 4 Ebenen wirken sich auch in den 4 Elementen Nieder, Wasser, Erde, Feuer, Luft und ebenfalls in den Heilmitteln bei den psychischen Erkrankungen. Das heißt, wir müssen auch immer jede Ebene anschauen, was das genau anstellt, das Mittel. Das zweite ist Beten und Arbeiten, Bewegung und Schlafen, die Balance. dass wir die Balance einhalten. Darauf komme ich auch später nochmal zurück. Leider ist es in der PowerPoint-Präsentation nicht mehr enthalten, dieser wichtige Bereich, weil ich den Computer wechseln musste. Und die Reinigung des Körpers durch Aderlass und Schröpfen ist hier als eines der wichtigsten Basistools zu nennen, um Umstimmungsprozesse in Gang zu setzen, die auch das Gehirn betreffen. Denn Aderlass und Schröpfen sind Unfallprogramme, Selbsterhaltungsprogramme, die sogar auf genetischer Ebene schon da sind, die zum Beispiel, wenn früher der Bauer auf der Weide sich verletzt hat, geschnitten hat, eine Kaskade von Reaktionen in Gang setzen. Und das sind Reparaturmechanismen, das sind Glückshormonausschüttungen, die zu grundlegenden Veränderungen führen können. Und deswegen ist das ein Basistool auch in der Psychopharmaka-Lehre der Hildegard von Bingen. Und das Schröpfen ist im Grunde der kleine Aderlass, der große Aderlass. Beides ergänzt sich. Der Aderlass wird nur zweimal im Jahr maximal durchgeführt. Das Schröpfen kann jeden Monat mehrmals durchgeführt werden. Was es macht, ist eine Mikroverletzung, entweder blutig oder trocken, wenn man trocken schröpft. Ja, es wird also Blut auch fließen. Und dadurch denkt der Körper, ach, ich muss mich jetzt schützen gegen Infektionen und Viren und Fremdkörper, weil die ja in die Wunde reinkommen können. Und er tut im ganzen Körper auf Alarm schalten. Und das ist eben dieser Vorgang, den man ausnutzt bei diesen universellen, ja, Unfallprogrammen, die dann ablaufen. Deswegen sind die auch so wirksam, synergistisch, wenn man noch andere Psychopharmaka einnimmt oder einsetzt, dass man das kombinieren soll mit Aderlass und Schröpfen. Zumal sie ja auch die Purgationsfaktor haben, weil oft werden psychische Störungen durch Blockaden ausgelöst, weil Vergiftungszustände anliegen. Ich denke nur an Amalgam, dieses umstrittene Thema, oder Quecksilbervergiftung, was Quecksilber allein für psychisches Störungsbild auslösen kann. Ja? Über Jahre Quecksilberablagerungen in Nervenzellen. Man wundert sich, was ist mit mir los? Und kein Arzt, das ist ein Simulant und Hypochonder, aber dass da wirklich Vergiftungszustände auch das erste Glied bilden können in der Kette der Ursache, daran denkt oft niemand. Deswegen ist die Reinigung so wichtig. Okay, verweilen wir nicht lange, auch die Reinigung der Seele mit den Transformationen hatten wir eingangs genannt. Die Ursachen der Zerstörung unserer psychischen Gesundheit liegen zu 80% auch im Bereich unserer eigenen Verantwortung. Das ist jetzt so ein Schema, das auch Dr. Strelow immer wieder nimmt in seinen Vorträgen. Das kann man jetzt so handhaben, wie man will. Entscheidend ist, was es vermittelt, dass wir über die Ernährung psychopharmakologisch was machen können und über unseren Lebensstil. Und dann, wenn man diese beiden Bereiche absteckt, noch zusätzlich die Psychopharmaka, die ich Ihnen heute auf den Weg gebe, umso besser, umso mehr, umso stärker wirken. Der Ursachenstoff aller Krankheiten, also auch psychischer Störungen, wird Schwarzgalle genannt. Das ist ein sehr mittelalterlicher Begriff. Kein Mensch weiß damit so richtig, was anzufangen. Es ist ein Begriff, der auf die alte Transformation, dass der Mensch eben aus dem Paradies gefallen ist, aus der Einheit, der Liebe, in die irdische Trennung, in die Isolation, in den Dualismus. Und das ist eben auch dieses biblische Bild hier, was damit einfließt. Also Hildegard spricht nicht von Evolution des Menschen, sondern von Devolution, Abwärtsentwicklung, was ich schon eingangs sagte, was eigentlich auch beobachtet werden kann an verschiedenen anderen Stellen. Und nicht unbedingt immer alles so glasklar ist, wie es in der heutigen herrschenden Meinung dargestellt wird. Diese Schwarzgalle wird ja nach Interpretation häufig mit dem Bilirubin-Stoffwechsel verbunden. Das ist ein Stoffwechsel, der mit der Leber zu tun hat. Und die Leber ist ja das Energieorgan im Menschen. Hier haben wir also so eine Kaskade des Immunsystems. Auch hier schon fängt die psychische Störung an über den Darm, weil der Darm ist im Grunde der Schlüssel für die Psyche, was das Einlasstor von außen angeht. Wenn Sie sich mit negativen Gedanken beschäftigen, kriegen Sie sofort einen Darmflora-Schaden, weil diese Peyerschen Plaques, die ja hinter den Darmzotten sitzen, sofort merken, wie ein Samtteppich sitzen die Bakterien drauf und intervenieren oder auch senden Signale oder kriegen Signale vom Nervensystem. Wenn Sie negative Gedanken haben, hat auch mal Dr. Pohl in einem Vortrag gesagt, kann man das wie einen Fingerabdruck abends in der Darmflora-Analyse sehen. Also wenn Sie eine Schocknachricht haben. So wirkt sich das wechselseitig aus. Die Bakterien, die Sie zerfressen, wenn Sie also mal sterben und Sie werden also beerdigt, das sind auch die Bakterien, die für das Leben zuständig sind. Das ist die Apotheose des Lebens, dieser Kreislauf. Ja, und diese Sachen greifen dann natürlich, die über den Darm eindringen, auch das Gehirn und den Nerven an. Und wir kommen jetzt zu den Heilmitteln, die man einsetzen kann. Das erste sind die allgemeinen Prinzipien. Hildegard teilt Pflanzen ein nach psychischen Wirkungen. Zum einen gibt es bei ihr traurig machende Pflanzen und fröhlich machende Pflanzen. Und ich habe hier eine interessante Stelle gefunden. Oxidantien, Antioxidantien, beides antagonistische Prinzipien in unserer Zelle. Und diese Prinzipien, diese Wechselspieler, findet man wieder in einer Textstelle im Vorwort zum Pflanzenkapitel. In der Physica, diese beiden Bücher sind ja da, in den Texten zur Medizin nach Hildegard. Und die Physica ist das Sammelsurium für alle möglichen Naturheilmittel. Und hier schreibt sie, interessanterweise dreht es sich um Sauerstoff, um Luft und auch Oxidation, Antioxidation, ist ja heute so ein Modewort, enthält Antioxidantien, kehrt in dieser Beschreibung wieder. Die erste Textstelle lautet, und gewisse luftige Kräuter wachsen und diese sind auch für die Verdauung des Menschen leicht und heiterer Natur, sodass sie den Menschen, der sie isst, fröhlich machen und sie gleichen den Haaren des Menschen, weil diese immer leicht und luftig sind. Also wir haben hier einerseits die luftigen Kräuter, die fröhlich machen, Psyche, fröhlich, Freude, positiv, und die Haare, die leicht und luftig sind, also mit Sauerstoff auch, ne, durchflutet werden. Und auf einmal ist dem gegenübergestellt die andere Textstelle, aber gewisse andere Kräuter sind windig, sodass sie vom Wind wachsen. Und sie sind auch trocken und schwer für die Verdauung des Menschen. Hier wieder der Darm, der Zusammenhang, was völlig modernen Forschungen entspricht, der Darm mit dem Gehirn und von trauriger Natur, also die Auswirkungen auf das Gehirn, auf die Psyche, auf das psychische Befinden, sie machen traurig. Erst werden die Verdauung beschädigt und dann machen sie traurig, sodass der Mensch, der sie isst, mit einem Menschen verglichen werden kann, der stark schwitzt. Und beim Schweiß, wissen Sie ja, verbrennt der Körper. Es wird viel Sauerstoff benötigt und es ist im Grunde eine Oxidation. Und deswegen habe ich hier eigentlich dieses Prinzip wieder erkannt. Im 12. Jahrhundert kann man schon sagen, hat Hildegard diese Oxidation, Antioxidation, diesen Antagonismus auch in den Pflanzen gesehen da. Und das ist sehr interessant, weil ja gerade bei Stress und Stressabbau und Stressempfindlichkeit die Antioxidantien eine ganz wichtige protektive Rolle spielen. Wir haben hier zum einen die freien Radikale, die sogenannten, das ist keine Partei, auch keine Splittergruppe, sondern das sind Stoffe, die bilden sich bei Stress, negativen Gedanken, wenn sie schlecht essen oder auch wenn Gifte im Körper zirkulieren, durch zum Beispiel geschädigte Darmflora nach Antibiotika, dann bilden sich freie Sauerstoffradikale. Und diese freien Sauerstoffradikale führen nun zu Zellschädigungen, vornehmlich eben auch an den Nerven. Die Gegenspieler sind die Oxidationshemmer, die Antioxidantien. Zum Beispiel hier habe ich Ihnen mal ein Antioxidans mitgebracht. Das ist der grüne Tee. Damit Sie das mal in Händen halten, kennen Sie sicher, wenn Sie mal Tee kochen. Bitte schön. Grünteekapseln gibt es auch. Das sind übrigens mit weißem Tee kombiniert. Und Grüntee enthält ja viel Polyphenole, Katechine, die sind auch noch antibakteriell, werden gern mit Antibiotika kombiniert und heben dann oft Resistenzmechanismen von Bakterien auf. Also sie haben oft viele Eigenschaften, auch die Antioxidantien. Es ist ja ein funktionaler Stoffbegriff. So, was sind nun Antioxidantien der Hildegard-Heilkunde? Wir kennen viele, Granatapfel, Aronia-Bärensaft, grüner Tee, dann viele Gemüsesorten sind antioxidantienreich. Ja? Aber bei Hildegard gibt es auch Antioxidantien. Nun, da kann man an zum einen alle schwarzen, orangenen, roten, gelben Früchte denken, weil die Farbstoffe enthalten und die Farbstoffe sind Antioxidantien. Dann natürlich die empfohlenen, die Nicht-Küchengifte, also die Hildegard für die tägliche Ernährung empfiehlt. Auch Rinden- und Wurzeldrogen, primär Bertram, Zimt, Galgant, Kurkuma, Ingwer und so weiter. Was machen die für die Psyche? Vor allen Dingen auch der Wermut durch seinen hohen Bitterstoffgehalt. Sie machen in erster Linie eine Protektion gegen diese Oxidantien und einen Regulationsmechanismus wird angeregt. Bekannt aus dem Schwedenbitter auch, die Bitter- und Scharfstoffe. Die Bitter- und Scharfstoffe sind eine eigene Klasse, die manchmal auch starke Antioxidantienkraft enthalten. Es gibt unzählige Studien zum Schutz vor Zelltod durch Antioxidantien und Bitterstoffe. Und sogar die Bitterstoffe, also die scharfhaltigen und bitteren Drogen, hat Hildegard schon in einer Textstelle erwähnt, auch im Pflanzenvorwort. Und gewisse Kräuter haben die Kraft sehr starker Gewürze und die Herbheit der bittersten Gewürze in sich. Daher unterdrücken sie auch viele Übel, weil die bösen Geister, also psychische Energien, Frequenzen, Beeinflussungen und so weiter, diese fliehen und gegen die Gewürze Unwillen haben. Eine sehr interessante Stelle, die nach Aberglauben klingt. Aber wenn man sich mit diesen Dingen mal beschäftigt hat, dann weiß man, dass das höchster Ernst ist. Denn diese Energien, auch diese Frequenzen und auch ja, schwarze Magie sind heute aktueller denn je, zumal auch alles miteinander verknüpft ist und eine Ganzheit auf einer ganzheitlichen Ebene wirkt. Diese Bitterstoffe stehen für das Extreme, weil sie bitter sind. Und ein Extrem wird am besten mit einem Extrem behandelt, das kennt man aus der Homöopathie, Gleiches wirkt gegen Gleiches. Daher ist das Indikationsprofil, das psychische dieser Bitterstoffe, Folgendes: gegen die Fadigkeit im Menschen, gegen Haltlosigkeit, Standlosigkeit, daraus resultierende Empfänglichkeit für Beeinflussungen Dritter und so weiter. Bitterstoffe regen natürlich die Durchblutung an, das kennen wir vom Wermutelixier. Das Wermutelixier putzt die Röhren, weil es auch die Gefäßdurchblutung selber steigert. Gehirn und Nerven profitieren insoweit davon, dass die Nervenleitgeschwindigkeit zunimmt. Natürlich ist logisch und sie ein Garant für geistige Vitalität sind. Das heißt, sie sollten öfters und häufig Bitterstoffe in ihrer Nahrungsergänzung einsetzen. Gut, das sind eben diese allgemein interessanten Vorfragen, die man kennen muss, um auch mal so ein bisschen zu Ordnung reinzubringen in diese vielen Pflanzen, die ja in der Physika, in dem Medizinbuch, in dem Naturheilmittelbuch Hildegards stehen. Und daher ist das Vorwort zum Pflanzenkapitel so ergiebig. Und habe ich Ihnen diese beiden Prinzipien, Antioxidantien und Bitterstoffe, hier mal genannt. Wie modern das ist und wie das doch schon im 12. Jahrhundert von Hildegard so detailliert beschrieben wurde, diese Verknüpfung. Nun haben wir jedes Psychopharmaka als multidimensionalen Wirkstoff. Sie können das selber auch testen, Ihre eigenen Erfahrungen mit der Textstelle im Hildegard-Text vergleichen und dann auch weiterentwickeln. Jeder Mensch ist im Grunde Forscher und ich gebe Ihnen jetzt mal einen Überblick über den ersten Bereich der Psychopharmaka. Das sind die Lebensmittel, die wir täglich in uns aufnehmen. Und man sagt ja, du bist, was du isst. Das gilt nicht nur für den Körper, sondern auch für die Psyche. Weil natürlich die Lebensmittel enthalten Stoffe, die auch psychotrop wirken, auch wenn wir es nicht merken. Ja? Das kann manchmal auch durchaus zu merken sein, ohne dass uns das bewusst ist, wenn wir viel von einem bestimmten Lebensmittel zu uns nehmen. Deshalb ist es so wichtig, hier die richtige Auswahl zu treffen. Hildegard schreibt, dass diese Auswahl nur getroffen werden kann, wenn man die Mysterien kennt, die Eigenschaften, die artbezogenen Eigenschaften einer Pflanze, eines Tiers, eines Steins, eines Lebensmittels, die kein Mensch kennt, wenn es nicht ihm von Gott geschenkt wurde. Und dieses Geschenk kann natürlich auch durch Forschung geschehen. Es muss nicht immer visionäre Offenbarung sein. Auch heute wird durch die Forschung natürlich, durch den Verstand, der ja Gott gegeben ist, auch viel geoffenbart. Ja, hier haben wir mal die Antimelancholika, die auch in den täglichen Lebensmitteln schon enthalten sind. Ein Hauptpunkt sind ja Depressionen. Die Antimelancholika sind also ist die Liste gegen Depressionen, Traurigkeit, Stimmungsschwankungen. Es gibt immer mehr Fälle von Antidepressiva und Sie wissen ja, wie stark persönlichkeitsverändernd die Antidepressiva sind, die Pharmaindustrie verschreibt, die im Grunde ja erst dann wirklich den organischen Schaden setzen, da sie in der Regel in den Hirnstoffwechsel eingreifen. Während vorher war es eben eine seelische Reaktion, eine Folge einer seelischen Störung, die sich natürlich materiell auch manifestiert hat. So, und diese Mittel können Sie in Ihre tägliche Ernährung einbeziehen. Ich werde da mal die jetzt im Detail abhandeln. Dann ist hier noch die Liste: Flohsamen, Bertram, süße Mandeln, Kopfsalat, Bohnenkraut, Süßholz, Ahornstab, Elixier, Weinrautenblätter, Schlüsselblumenkompressen, Lilienblütenduft und die zwei Steine Onyx und Sardonyx. Onyx bei reaktiver Traurigkeit. Zu den Lebensmitteln: Dinkel kennen Sie zur Genüge. Dinkel darf auch nicht in roher Form verabreicht werden. Es gibt ja immer diese Rohkostapostelbewegung. Bei Hildegard ist der Grundsatz, Rohkost ist schädlich. Das muss man hier so ohne Umschweife sagen. Und es gibt immer nur das Regelausnahmeprinzip, die Ausnahme, wenn es ausdrücklich also angegeben ist, dass dann auch ein Lebensmittel roh verwendet werden kann. Beim Knoblauch, Fenchel, Edelkastanien, Äpfel ist es so. Was macht Rohkost? Welche Bedeutung hat es fürs Gehirn? Hier wieder der Darm. Die Rohkost wird nicht verstoffwechselt, weil im Grunde die Pflanzen, das ist übrigens moderne Forschung, bilden Fressfeinde aus in ihren Zellen, zum Beispiel Phytin im Getreide. Wenn man rohes Getreide isst, dann führt das zu Gärungsprozessen im Darm. Die sind neurotoxisch, zum Beispiel Amylalkohole, Methanol, deshalb haben Rohköstler immer, sind nie klar richtig oder sind auch kalt, weil die Nährstoffe werden nicht aufgenommen. Dasselbe ist in anderen Lebensmitteln, die schützen sich also, indem Fressfeinde abgewehrt werden, indem Gifte in die Zellen eingebaut werden. Durchs Kochen werden diese Gifte neutralisiert. Und hier gibt es übrigens mal eine Antwort, weil von Dr. Strelow ein offener Brief vor Jahren schon geschrieben, wo eben die Hildegard-Bewegung attackiert wurde, weil sie ja eine Hetze gegen Rohkost betriebe. Und übrigens die ganzen alten Verfahren, Ayurveda, TCM, die sagen alle, dass die Nahrung gekocht werden muss. 5000 Jahre Kochkunst kann nicht vergeblich sein. Und es ist ja auch, wie gesagt, beweisbar, dass es zu Verdauungs- und Durchblutungsstörungen, Stimmungsschwankungen und auf Dauer zu massivem zellulären Stress führt, wenn man Rohkost zu sich führt. Es kann zwar kurzzeitig einen Auffälleffekt geben, weil man ja weniger Fett und Zucker und Zivilisationskost zu sich nimmt, aber der längerfristige Effekt ist doch eine Erkaltung, so wie es auch die Ayurveda sagt, dass man je länger man kocht, umso energetisch hochwertiger ist auch das Lebensmittel für den Stoffwechsel. Ja, und dann eben besonders deutlich merken dies die Kranken, weil sich viele Krankheiten durch Rohkost verschlimmern. Leider gibt es immer wieder Hildegard-Kochbücher, die Rohkost empfehlen, obendrein noch Küchengifte. So. Die Textstelle, aus der sich das ergibt von Hildegard, ist also wie eine Beschreibung modernster Forschung, dass nämlich wenn die Nahrung roh aufgenommen wird, irgendwelche Speisen in übermäßiger Menge, also auch zu viel, roh, ungekocht oder halbgar, besonders fett oder schwer oder saftlos, trocken, können manchmal das Herz, die Leber und die Lunge und die andere Wärme, die im Menschen ist, dem Magen nicht mit so viel Feuer helfen, dass die Speisen gar gekocht werden. Daher gerinnen sie im Magen, verhärten sich und werden schimmelig, sodass sie bisweilen etwas grün und blaugrün oder auch bleifarbig mit viel Schleim machen. Das ist also der typische Düngerhaufen im Magen, die Scheiße, die dann ins Gehirn aufsteigt und dann zu Kopfschmerzen, Migräne und Hormonstörungen führt. Das sind ja, ist ja sehr, sehr schnell auch im Kopf, alles, was, wenn Sie mal schlecht gegessen haben, Salmonellenvergiftung hatten, merken Sie, wie Sie Beschwerden im neuronalen System kriegen, in Nerven kriegen. Also man kriegt richtig Nervenschmerzen. Das sind ja eben auch Nervengifte dann. So, das ist so wichtig, weil wir das vermeiden können, dort schon im Grunde falsche Sachen zu tun in der Ernährung und im Grunde eigentlich schon unsere Kochkunst ihren Wert hat. Ja. Also Amylalkohol, Methanol, Fuselöle heißen die, die sich da bilden. Hier ist dann nochmal die Übersicht, das habe ich auch alles in meinem Skript nochmal gespeichert. Sie brauchen das also sich nicht merken. Der Dinkel ist also auch zu kochen oder zu backen. Der Weizen im Gegensatz dazu nur gebacken gut. Und er ist für das Nervensystem ein gelindes Mittel. Er ist stimmungsaufhellend und enthält alles, was zum Leben nötig ist. Das heißt, auch für das psychische Wohlbefinden. Hier eine Pressemeldung vom 11.12.07. Dinkelfett polstert die Nerven. Also hier wieder bestätigt die Hildegard im 12. Jahrhundert mit moderner Pressemeldung. Der Herkules unter den wertvollen Nahrungsmitteln ist Dinkel. Sein Fett kräftigt die Myelinscheiden, in die die Nerven eingebettet sind. Das sind also im Grunde Schichten der Nerven, die vor Stress schützen. Und diese Myelinscheiden, die werden schneller angegriffen, wenn die dünn sind. Und damit wird auch das Nervenkostüm kaputt gehauen. Und damit kommt es zu psychischen Erkrankungen schneller. Und der Dinkel stärkt also dieses, und er wird hier Supergetreide genannt. Und das war auch eine Nachrichtenmeldung mal. Und er ist auch zu dem Stimmungsaufhellen zusätzlich noch durch das Dinkeltryptophan. Im Dinkel ist ja ein züchterisch wenig bearbeitetes Getreide über die Jahrtausende, im Gegensatz zu Weizen. Und dadurch sehr mineralienhaltig und enthält eben stimmungsaufhellende Substanzen, Rhodanit oder Tryptophan. Das ist ja auch in der Muttermilch und in dem Tränenflüssigkeit, so schützt sich eben der Körper vor Infektionen seiner Säfte. Ja, dieses Rhodanit und auch das Tryptophan ist ja ein Stimmungsmittel im Hormonhaushalt, also Stimmungsaufhellungs, in der Biochemie der Stimmung. Das Tryptophan ist ja eine Vorstufe von den anderen Glückshormonen. Ja, er ist zudem auch gut resorbierbar und gut bioverfügbar. Jetzt kommen wir zum Hafer. Der Hafer ist fast so gut wie der Dinkel, aber ist quasi, im Grunde kann man das mit einer Kerze vergleichen, wie ein Streichholz. Im Gegensatz zum Dinkel, der die Kerze ist, er brennt, verbrennt ganz schnell im Körper. Und er ist kontraindiziert bei hyperaktiven Kindern, manisch-depressiven, also vor allen Dingen in der Manie, nicht zu empfehlen, weil er Phosphorverbindungen enthält. Dadurch ist er auch so extrem ein Brain Enhancer, also ein Mittel, was den Verstand klärt und unglaublich schnell Energie ins Hirn bringt. Noch besser als Zucker. Er hat hochaktive Phosphorverbindungen, die vom Gehirn aufgenommen werden und macht eben dadurch auch eine Reinheit, eine helle Aufgeschlossenheit und eine schöne Gesichtsfarbe. Das ist auch wieder das Thema, dass eben Beauty, wahre Schönheit kommt von innen. Das gilt auch von der Ernährung. Also Kosmetik, die man sich nur auf die Haut schmiert, das ist maximal eine Unterstützung, aber das ersetzt nicht die richtige Ernährung, weil die Hautzellen auch außen werden ja von innen ernährt. Das liegt ja auf der Hand. So, die Edelkastanie ist das nächste Universal-Lebensmittel und auch Heilmittel. Sie wird als Weisheitsbaum bezeichnet. Das Interessante ist auch hier wieder diese schamanischen Ansätze bei Hildegard, dass jeder Baum für Charaktereigenschaften im Menschen steht. Und es ist ja auch dieses alte Wissen, dass die Pflanzen geheimnisvoll mit der menschlichen Psyche verbunden sind. Und die alten Völker auch in Südamerika wissen, dass jede Pflanze auch gewisse mit bestimmten Energiefeldern in unserer Psyche synchron ist oder auch in Wechselwirkung tritt. Dadurch gibt es ja auch bestimmte Schamanenpflanzen, die dann zu Offenbarungen oder Visionen führen. Die werden dann verräuchert oder gegessen, wie zum Beispiel eben psilocybinhaltige Pilze oder meskalinhaltige Kakteen in Südamerika. Gut, das ist jetzt nur ein Exkurs, aber auch die Zuordnung der Bäume zu Charaktereigenschaften ist hochinteressant. Wenn man hier vielleicht auch fürs Räuchern Rückschlüsse ziehen kann, das wäre dann an Ihnen, sich damit mal zu beschäftigen. Wenn Sie bestimmte Hölzer verräuchern, ob das eine Auswirkung auf das und das Charakterpaar hat. Ja? Also die Eiche oder die Edelkastanie, die Zeder, die haben alle völlig verschiedene Elemente im Charakter des Menschen kodiert. Ja, Sie können da Eigenforschung betreiben. Die Edelkastanie enthält sehr viele Polysaccharide. Da hat auch mal eine Monographie gegeben von Dr. Strelo. Und er hat diese Monographie sehr eingehend dieser Biochemie gewidmet und dabei festgestellt, dass es besonders gut fürs Hirn ist. Also einfach, weil die Edelkastanie hoch bioverfügbare Kohlenhydrate, langkettige Kohlenhydrate hat, die super für den Aufbau des